Herzlich willkommen bei Land, Technik, Leben, dem Wüstenberg-Podcast. Hier geht es um Menschen, Technik, Innovation und natürlich Landwirtschaft.
Es ist eine Produktion der Firma Wüstenberg und mit ganzem Herzen für euch am Start.
Dann starten wir heute mit einer weiteren Folge Landtechnik Leben. Bei mir Sina Steensen von der Trollebüller Eiskrämerei. Ja, wir möchten euch mitnehmen in den hohen Norden Schleswig-Holsteins nach, wie gesagt, Trollebüll in Nordfriesland. Dort betreibt Familie Steensen einen Milchviehbetrieb in fünfter Generation mit rund 130 Kühen. Doch seit 2023 passiert dort noch etwas anderes. Aus der eigenen Milch entsteht handgemachtes Eis direkt vom Hof in den Eisautomaten, in Hofläden und inzwischen auch in Gastronomie und Handel. Die Frau hinter dieser Idee wurde 2024 zur Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Wie aus einem klassischen Milchviehbetrieb eine erfolgreiche Eismanufaktur wurde, darüber sprechen wir heute mit Sina von der Trollebüller. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. In Nordfriesland kommt, glaube ich, fast keiner mehr um Trollebüller umher. Ob das Eisautomaten sind oder auf Geburtstagen leckere Eistorten, bin ich auch schon in den Genuss gekommen, ist Trollebüller doch in den letzten Jahren ziemlich präsent, muss ich sagen. Und deswegen finde ich die Geschichte sehr, sehr interessant und die wollen wir ganz gerne heute mal erfahren. Sina, vielleicht magst du dich einmal vorstellen, deinen persönlichen Werdegang, wo kommst du her und was hast du gelernt?
Ja, wo komme ich eigentlich her? Also ich bin nicht weit gekommen, ich komme auch aus Nordfriesland. Ich komme aus Riesum, bin eigentlich dann nur ein Dorf weitergekommen.
Ich auch.
Ja, es ist schön hier. Ja. Wo will man auch hin, wenn es hier schon so schön ist?
Ist so. Und Riesum ist auch schön.
Ja, ist einfach so. Dann erstmal klassischer Werdegang, Schule, Abi. Dann habe ich dual BWL studiert, habe dann noch ein bisschen gearbeitet, kannte Erik aber schon sehr lange. Und dann haben wir irgendwann geheiratet und Kinder gekriegt. 1, 2, 3, 4. Und dann bin ich tatsächlich nur noch in der Landwirtschaft gewesen. Also dann habe ich nicht mehr gearbeitet. Am Anfang habe ich noch ein bisschen Projektarbeit gemacht, aber das war nachher irgendwann zeitmäßig nicht mehr drin. Und dann habe ich bei Erik mitgemacht. Der fand das auch gar nicht schlecht, so ein BWL auf dem Hof zu haben und hat mir dann dankenswerterweise gleich das Büro aufs Auge gedrückt. Und das habe ich auch, ja, mache ich immer noch.
Ja.
Aber habe ich auch echt gerne gemacht.
Wo hast du studiert?
In Flensburg.
Ja, Hochschule?
Wir haben damals noch den dualen Studiengang gemacht über die Industrie- und Handelskammer. Okay. Also über die Wirtschaftsakademie, das ist noch so ein Sonderfeld von denen.
Mhm.
Darüber habe ich studiert, dual.
Dann schon, also einen betriebswirtschaftlichen Background.
Ja.
Und dann bist du auf den Hof gekommen. Also du kommst selber nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb, das ist dann eher eingeheiratet auf den landwirtschaftlichen Betrieb.
Ja, tatsächlich komme ich gar nicht aus der Landwirtschaft. Und ja, wie das so ist, man verliebt sich denn und weiß ja gar nicht, was dann auf einen zukommt, wenn man es mit einem Landwirt zu tun hat. Das kommt dann erst hin.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Stückchen. Man wächst mit seinen Aufgaben, sagen wir es mal so. Also ich finde, Landwirtschaft ist doch, es ist einfach ein Familiending. Also es, entweder alle ziehen mit oder nicht und dann funktioniert es auch nicht. Also so habe ich es immer empfunden und wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben und ich hatte da einen super Start und hatte super Glück mit Eriks Eltern, die haben mich da gleich so mit integriert und mich Stückchen für Stückchen da auch mitgenommen und dann war es gar nicht so schlimm.
Ja.
Aber es ist eben, wie Landwirtschaft so ist, das Herausfordernde ist das Unvorhergesehene. So, man hat ja jeden Tag irgendwas anderes. Man kann vieles planen, aber dass die Pläne sich umsetzen lassen, kommt eigentlich nie vor. Und da kommt immer was dazwischen. Das ist, es hat Landwirtschaft so an sich.
Ja, also extrem anpassbar, flexibel, Spontanität, dass irgendwie ja das Unvorhergesehene kommt und man darauf reagiert und das Beste daraus macht.
Ja.
Ja.
Also besser vorbereitet werden aufs Leben kann man nicht.
Ja.
Als in der Landwirtschaft. Das ist so.
Ja. Du wurdest 2024 zur Unternehmerin des Jahres gekürt. Was ging dir da durch den Kopf, als du das erfahren hast?
Das war mega. Also ich habe da mitgemacht, weil ich gefragt wurde, Mensch, oh, das wäre doch was und unbedingt mach das mal. Ich habe aber im Leben nicht damit gerechnet, dass das klappt, weil es gab uns da wirklich erst 1,5 Jahre. Und natürlich hatte ich wirklich tolle Zahlen, aber am Anfang hat man ja auch immer die Angst, man weiß ja nicht, ob das auch wirklich nachhaltig ist. So am Anfang hat man immer so im Hinterkopf, funktioniert das dauerhaft oder wollen die Leute das erstmal nur ausprobieren? Mhm. Können wir das halten? Und diese Auszeichnung, das war toll. Also auch für einen selber war das so eine, ja, so ein Ritterschlag. Das war was ganz Besonderes. Nun muss man ja auch sagen, die Zeit dazwischen in der Landwirtschaft bist du ziemlich unsichtbar.
Ja.
Also auch das macht was mit einem, das so eine Wertschätzung zu erfahren.
Klar.
Das war richtig cool.
Ja. Und das war, also war das relativ anspruchsvoll? Wie kann man sich das vorstellen, damit zu machen?
Du wirst gefragt und dann kriegst du so einen Bewerbungsbogen quasi und da ziehst du dann schon ziemlich blank. Also da legst du
das
deine Zahlen offen.
Das geht um einfach wirtschaftlichen Erfolg, kann man schon sagen. Also die Zahlen zeigen.
Wirtschaftlichen Erfolg, aber ich würde auch sagen, dass das Drumherum, also bei mir ging es jetzt ja um die Unternehmerin in der Landwirtschaft, die haben auch Jungunternehmer noch ausgezeichnet, also es war so ein bisschen unterschieden in den Kategorien.
Mhm.
Und da ging es, glaube ich, auch so ein bisschen um, also nicht nur um die Zahl, sondern auch um die Idee und was man eben einfach aus einer Idee auch macht.
Ja.
Aus einem eigenen Entwicklung eigener Betriebszweig. Ich glaube, das gehört auch alles so ein bisschen, das Rundherum-Paket dazu.
Ja, ganz sicher. Ja, Wahnsinn. Also ist dann irgendwann die Idee entstanden. Und da kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mitnehmen. Was ist die Trollebüller Eiscremerei? Wie kannst du sie beschreiben oder ja?
Ja, die Trollebüller Eiscremerei. Also wir haben ja einen Milchviehbetrieb und stellen mittlerweile aus der Milch unserer Kühe Speiseeis her. Das ist eigentlich das ganz Einfache runtergebrochen. Und vertreiben das eben über Automaten im Direktvertrieb, dann über ganz viele Hofläden, das ist so unser Hauptstandbein, sag ich mal, dann über den Einzelhandel und inzwischen auch ganz, ganz gut über die Gastronomie.
Mhm. Und wann kam der Moment für dich, wo du gesagt hast, wir müssen aus der Milch mehr machen, also als nur eine Rohstoffproduktion quasi, sondern wir müssen in der Eigenvermarktung, wir können da mehr draus machen. Wie kam dieser Gedanke?
Das war eigentlich schon relativ früh. Also wir haben jetzt momentan, haben wir auch ein bisschen Probleme mit dem Milchpreis. Und das war 2018 auch schon mal so. Also wir leiden ja immer unter Schwankungen, aber 2018 ja, war es auch wirklich extrem. Und da haben wir schon angefangen, drüber nachzudenken, Mensch, wir müssen noch irgendwie was anderes machen. Und ich wollte schon immer gerne in die Direktvermarktung, weil ich das einfach spannend finde, weil ich auch den Kundenkontakt gut finde. Auch, dass der Kunde sehen kann, wer steckt hinter einem Produkt, was macht ihr eigentlich? Das hat mich schon immer interessiert. Und dann haben wir uns ganz viele verschiedene Sachen angeguckt. Also das Eis war es am Anfang gar nicht. Da haben wir uns wirklich...
Ja, nehmen wir uns gerne mit auf die Reise, was ihr da alles für Ideen hattet. Das ist ja super spannend.
Tatsächlich zu einem Startup-Seminar auch in Berlin, waren dann dort auch im Edeka Foodcamp beispielsweise. Und da war dieser große Trend gerade mit den Insekten. So Müsli-Riegel aus Insekten und all solche Geschichten. Da sagte ich aber auch zu Erik, ich sage, nee, da sehe ich mich jetzt nicht so.
Nee.
Das fand ich nicht so ein, nee. Und dann war viel mit Hülsenfrüchten, haben wir uns beschäftigt, mit all solchen Geschichten. Und dann sagte einer zu uns, Mensch, schweif doch vielleicht gar nicht so weit, guck doch mal Milchshakes, so Kakaogeschichten, Erdbeershakes.
Mhm.
Und bei der Recherche sind wir über eine Eisfachschule oder ich bin über eine Eisfachschule gestolpert und habe Erik dann damit überrascht, dass er 4 Tage mit mir zur Eisfachschule fährt und mit mir Eis macht. Dann sagte er so erst so, okay, wie schön. Ich sag ja, ich sag, das wird gut. Ja, und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben 4 Tage lang Eis gemacht und alles Mögliche gelernt. Das war super spannend. Und da war für mich eigentlich schon klar, wie geil war das denn?
Das cool.
Ich machen.
Also kann man schon sagen, das war dann schon eine sehr spontane Idee. Das war jetzt nicht lange geplant. Also so.
Naja, das Eisseminar haben wir 20 gemacht. 2020.
Ja.
Und das war dann ja auch direkt, waren ja noch dann so die Corona-Ausläufer. Dann hat man auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und dann hat man ganz viel Zeit für dumme Ideen und sich dann auch wirklich damit zu beschäftigen.
Ja.
Und dann war es relativ schnell klar, dass es auch wirklich in die Richtung gehen sollte. Erik war am Anfang noch ein bisschen skeptisch und hatte so ein bisschen Angst vor dem Saisonalen.
Mhm.
Da habe ich dann aber gleich gesagt, weißt du was, wir wollen ja einen Einzelhandel, wir wollen ja keine Eisdiele oder sowas machen. Und im Einzelhandel wird in den Wintermonaten genauso gut verkauft wie im Sommer.
Mhm.
Kann man nicht anders sagen. Ja, dann war er überzeugt und die Kinder waren sowieso überzeugt. Da brauchte das gar nicht viel Überredung,
ja,
über Eis machen. Jung,
na klar,
das passt. Ja, und dann sind wir ins Feintuning gegangen und jetzt im März gibt es uns tatsächlich schon 3 Jahre.
Ja, aber auch noch jung. Also 3 Jahre in Unternehmen kann man ja vielleicht dann schon Übergang von Startup zu kleinen Unternehmen.
Ja, eigentlich schon, aber man ist
ja
selber schon so überrascht. So, dass
ja, klar,
3 Jahre,
wie schnell das geht.
Was in diesen 3 Jahren schon alles passiert ist, das ist einfach so großartig.
Ja. Und dann, also dass diese Idee dann entsteht und wahrscheinlich gab es dann abends keine anderen Gesprächsthemen mehr, dass man sehr viel drüber spricht und so das Gefühl hat, da kommt irgendwie was sehr Spannendes auf einen zu und vielleicht, ich meine, es geht am Ende auch immer, wenn man landwirtschaftlichen Betrieb betreibt, darum auch Geld zu verdienen und dann auch die Skepsis von deinem Mann berechtigt, dass man eben nicht weiß, was kommt da auf einen zu und wenn wir jetzt hier eine Eismanufaktur starten, was kommen da für Kosten auf einen zu und nehmen uns da vielleicht gerne mal auf die Reise mit. Ihr habt die Idee dann irgendwo reflektiert, mit der Familie besprochen, alle waren Feuer und Flamme. Die Großeltern haben auch gesagt, ja, Bock, Mann, so nach dem Motto. Oder die waren vielleicht eher die Skeptiker. Man braucht ja auch im Leben immer Skeptiker, weil das motiviert einen ja auch sehr.
Das stimmt.
Also diese Zeitphase von Idee zu Umsetzung, die erste Eismaschine gekauft, wie war da so der Werdegang?
Das ist eigentlich das Langwierigste. Also, dass du dich wirklich, wenn du anfängst, jo, die Idee ist gut, dann fängst du ja erstmal an und gehst in die Recherche. Ich habe das dann so gemacht, ich habe mir ganz viele Betriebe angeguckt. Also auch viele, ich war noch mal mehr zur Eisfachschule, also mehrmals, weil man will dann ja auch wirklich wissen, was dahinter steckt. Mhm. Und wenn man dann nachher anfängt abzuklappern, wer stellt welche Eismaschine her, welche hat welche Funktion, da war ich dann eben nicht nur bei den Eismaschinenherstellern, sondern eben auch gerne auf Betrieben, wo die liefen, wirklich einmal zu gucken, wie ist es
im Einsatz.
Im Einsatz und dann hörst du auch nochmal andere spannende Dinge, wenn die Leute wirklich damit arbeiten, wie es dann auch wirklich funktioniert.
Was kann man sich vorstellen, was kostet so eine Maschine? Also wie komplex ist das? Musstet ihr große Räumlichkeiten schaffen, um das alles ins Starten zu bringen? Wie viel Platz brauchtet ihr? Habt ihr angebaut?
Also so musst du ja sehen, wenn du Eis machen willst, Eis ist ja ein Lebensmittel, dann hast du eine sehr große Verantwortung. Und wir waren vorher ein Milchviehbetrieb, da gibt es natürlich nicht sowas, dass du jetzt sagen kannst, hier mache ich jetzt schnell mal Eis. Also wir haben uns ziemlich zu Anfang gleich mit dem Veterinäramt zusammengeschlossen und gleich in Erfahrung gebracht, wie sind die Anforderungen eigentlich, wenn ich Eis produzieren möchte.
Mhm.
Was erwartet ihr von uns? Was müssen wir quasi vorhalten, damit ihr damit einverstanden seid, weil durch die hast du nachher natürlich auch die Abnahme. Wir haben eine EU-Zertifizierung, das heißt, wir können überall hinliefern. Das haben wir gleich gesagt, wenn wir es machen, machen wir es gleich richtig.
Also könnt ihr richtig expandieren auch.
Könnten wir, aber wir wollen natürlich regional bleiben. Aber du brauchst im Prinzip schon sowas, wenn du einen Umkreis von 50 Kilometern verlässt. Und das ist wirklich schnell passiert.
Ja.
Das ist einfach so. Und da hatten wir ganz großes Glück. Die haben uns wirklich ganz toll unterstützt. Und mit denen haben wir dann auch die Pläne für die Räume und so zusammen gemacht. Dann haben wir beim Bauamt angefragt, wie es aussieht. Und die haben uns auch ganz großartig unterstützt. Also wir haben eigentlich ein Altgebäude genommen und das umgewandelt für die Eismanufaktur.
Weil das, finde ich, ist ja mal ein tolles Beispiel, dass du positiv darüber redest mit den Behörden quasi, weil Veterinäramt, Landwirtschaft, glaube ich, wird dann vielleicht ja eher mal negativ wahrgenommen.
Also kann ich nur positiv sagen, die haben uns wirklich ganz toll unterstützt.
Ja.
Und wir hatten tatsächlich, als wir nachher die Abnahme hatten, das ging so gerade durch.
Ja.
Ich glaube, wir mussten noch einen Desinfektionsspender nachrüsten an einer Stelle, wo einer fehlte. Aber ansonsten war das ganz prima, waren die mit uns zufrieden.
Mhm.
Und sind sie nach wie vor.
Wahrscheinlich hohe Auflagen,
ja,
die da kommen, die man alle umsetzen muss.
Also da braucht man sich nichts vormachen, wenn man keinen Papierkram mag, wird das schwierig. Also, aber finde ich in Ordnung, weil es ist ein Lebensmittel. Man muss ganz hohe Anforderungen erfüllen und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also unser Eis wird auch in regelmäßigen Abständen beprobt beispielsweise. Nicht nur durchs Veterinäramt, das machen wir auch selber. Die stellen wir auch immer zur Verfügung. Das finde ich für einen selber auch eine Selbstkontrolle,
ja,
dass alles in Ordnung ist. Und
ja. Ja, spannend. Und dann Altgebäude genommen und einmal ein bisschen saniert oder die Räume neu gemacht oder was habt ihr da alles gemacht,
wenn
das Altgebäude war?
Ein bisschen saniert, also es war vorher ein Blechschuppen, da hat der Mähdrescher irgendwann mal drin gewohnt.
Ja.
Also hat er auch nicht dementsprechend. Der musste weichen.
Ach nein.
Das war nicht so schlimm. Der ist nicht ganz gewichen, der ist nur umgezogen.
Ja, okay.
Und tatsächlich waren da Maikäfer-Komponenten drin. Also es war wirklich, also für die Ansicht ist es nur von Vorteil, dass der gewichen ist. Und dann ist daraus wirklich ein richtig cooles Gebäude geworden. Am Anfang war auch so die Frage, ist es nicht ein bisschen groß? Aber eigentlich war überall, wo ich mir vorher Eismanufakturen oder Eislabore angeguckt habe, war es immer zu klein. Und ich habe gesagt, das ist egal, wir machen lieber einen Ticken größer, so dass wir auch immer die Möglichkeit haben, nochmal ein anderes Gerät hinzustellen oder dies und oder das. Und wir brauchen tatsächlich auch viele Geräte. Dadurch, dass wir es mit der eigenen Milch machen, brauchen wir natürlich nicht nur eine Eismaschine, sondern auch einen Pasteur. Das ist unser wichtigstes Gerät, das wir vorher einmal den ganzen Eismax pasteurisieren.
Mhm.
Das ist ganz wichtig bei uns.
Okay.
Und die zweite Etage, für mich war es dann ganz praktisch. Ich sage, wenn wir schon eine zweite Etage haben, dann könnten wir das Büro mal aus dem Wohnhaus auslagern.
Auch gut, ein bisschen trennen.
Ja, das ist ja in der Landwirtschaft ist das ja immer so.
Ja, alles zusammen.
Jo. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass man da mal eine Trennung reinkriegt, dass da ist wirklich Arbeit und
ja,
da ist privat.
Schon gut, ja.
Und dann haben wir, also in der ersten Etage haben wir dann unser Büro und wir haben da ein riesengroßes Trockenlager, wo wir unsere Becher und Deckel lagern.
Ich glaube, das habe ich gesehen bei einer Reportage.
Ja.
Da kamen neue Becher.
Genau. Und da ist es zum Beispiel eben auch so, die Becher und Deckel werden zweimal im Jahr für uns gedruckt. Und zweimal im Jahr, da muss man schon ein bisschen was vorhalten.
Ja.
Also das, da braucht man Platz.
Ja. Ja, interessant. Und dann hat man auf einmal eine Eismanufaktur, oder ihr sagt Eiskrämerei.
Mhm.
Ist das ein Unterschied, ob Manufaktur oder Krämerei? Wie ist der Name entstanden? Trollebüller Eiskrämer. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema gewesen für Monate. Wie nennen wir uns die Marke?
das war ganz spannend. Also wir hatten eine tolle, teure Werbeagentur, die uns einen Namen finden sollte. Hat nicht geklappt.
Ja.
Naja, und dann habe ich, ist total lapidar, ich habe ein, also es spielt immer im Hintergrund. Im Hintergrund ist man immer dann mit sowas beschäftigt, wie wollen wir heißen,
ja.
Wie wollen wir es nennen.
Was passt zu einem.
Was passt zu uns. Und dann habe ich tatsächlich auf NDR 1 was über eine alte, über den Krämerberuf gehört. Über den
okay.
Bäcker eigentlich.
Ja.
Also hatte gar nichts mit Eis zu tun. Aber dieses Creme, ist ja Creme, Cremerei.
Ja.
Bums.
Cool.
War so. Ich sag, ich kam nach Hause, ich sag, Freunde. Ich sag, wir sind die Eiscremerei. Ich sag, wir sind die Trollebüller Eiscremerei. Also, dass wir Trollebüller mit rein haben wollten, das wusste ich von Anfang an. So cool wohnt niemand. Das war gleich klar, dass der Name irgendwie mit rein muss. Das fanden meine Schwiegereltern auch mega großartig.
Ja, das ist cool.
Dass der Name jetzt auch irgendwo auftaucht.
Ja.
Und dann hatten wir das mit der Eiscremerei zusammen und dann, das fühlst du auch gleich, dass es das ist.
Ja. Und ich finde auch, finde das super, dass man das irgendwie aus eigenem Ideen und so viel Gehirnschmalz fließt da rein. Wie können wir heißen? Was passt zu uns? Werte,
ja.
Die alte Generation noch glücklich machen dabei. Besser geht's ja gar nicht.
Nee, das stimmt.
Und da kann manchmal auch eine Agentur gar nicht hinfühlen. Und da, so ein Name, der ist irgendwann da. Also,
ja. Aber das sind auch so Sachen, die einem am Anfang von dem Ganzen total Angst machen. So dieses auch ein Logo finden, fand ich auch ganz, ganz, ganz schwer. Dabei hatten wir aber nachher auch Gott sei Dank eine super Unterstützung, auch wie der Eisbecher aussehen sollte. Da hatten wir Hunderttausende von Ideen. Und dann kam aber auch immer was dazu. So, unsere Tochter hat die diese Eiskannen, die oben auf den Deckeln drauf sind. Damit fing sie an. Ich habe Eiskannen gemalt. Können wir doch für jede Sorte unterschiedlich machen. Ich sag, das ist eine gute Idee.
Mhm.
Damit fing sie dann an. So, da ist so immer was dazugekommen. Und ich habe so ein Streifenfäbel. Ich sag, ich will einen gestreiften Becher.
Ja.
Und dann haben wir eine Grafikdesignerin. Ich sag, kannst du mal Streifen auf den Becher zaubern? Und als dann diese Streifen auf dem Becher waren, ich sag, das ist es.
Ja.
Ich sag, das ist es jetzt. Ich sag,
was
das ist
frisches, buntes irgendwie, Streifen. Ja.
Ja. Und ich wollte eben trotzdem so ein bisschen, es soll ja so gemütlich, kuschelig, einladend, dörflich.
Ja.
So sollte das aussehen.
Ja. Und ich glaube manchmal, die Verbraucher, die nehmen denn das Produkt wahr und das passt, das schmeckt, die Haptik, wie man das aufmacht, das ist irgendwie dann relevant. Manchmal, ich kenne das selber, man verkopft sich manchmal sehr, sehr doll dann in, wie soll etwas aussehen, ist es perfekt? Und wie sehr guckt nachher ein Verbraucher darauf, ob das Logo jetzt entscheidend ist, dass das Produkt gekauft wird? Sondern das ist das Gesamtpaket.
So schon. Aber du musst immer.
Man darf es nicht unterschätzen.
Du darfst es nicht unterschätzen. Und ich bin auch, ich falle auch oft rein, weil ich bin auch so ein Verpackungskäufer.
Ja.
Wenn es
absolut
wirklich toll aussieht.
Das ist so. Die Weinflasche, die da im Regal steht, die sieht cool aus, die nehme ich mit.
Genau.
Man kann ja nicht, das ist so, das geht nur nach Aussehen.
Mhm.
Und
der erste Griff schon.
Ja.
Und das Produkt muss gut sein, damit sie ein zweites Mal zugreifen.
Ja.
Das ist einfach.
So
wir leben ja, sage ich immer, wir leben von den Wiederkäufern.
Mhm.
Nicht von dem Einmalkäufer. Das,
ja.
Das kannst du vergessen. Also so ist es bei uns auch. Ich würde ganz fest behaupten, wir haben 90% Einheimische, die es kaufen.
Mhm. Cool. Jetzt habt ihr eine Eiscremerei und habt aber weiterhin noch euren landwirtschaftlichen Betrieb. 130 Milchkühe hatte ich genannt, ungefähr 300 Hektar in der Bewirtschaftung. Wie lässt sich das miteinander integrieren mit einer Eisproduktion auf dem Hof in dem landwirtschaftlichen Alltag? Rasselt das manchmal aneinander?
manchmal am Wochenende. Also inzwischen ist es so, damit hat wirklich keiner von uns gerechnet, also am Wochenende sind wir sehr beliebt für Fahrradverkehr, die alle unseren Automaten ansteuern, bei uns sich schön hinsetzen und ein Eis essen.
Ja.
Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir mittlerweile am Wochenende kein Silo mehr fahren. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also stört mich gar nicht, dass das nicht beim Wochenende ist. Bin ich ja ganz ehrlich.
Ja.
Also, aber das ist wirklich was, also Trecker und Fahrrad, das ist dann, gerade wenn Silo fahren, ist das ein bisschen viel.
Ja, aber manchmal muss es ja, weil gutes Wetter und
ja, aber meistens
muss dann passieren.
Ja, dann ist es mal so, aber meistens lässt sich das jetzt.
Ja,
so.
Okay.
Also, wenn wir es planen können, was man in der Landwirtschaft ja versucht, habe ich ja am Anfang schon gesagt, klappt nicht immer, aber
ja,
dann planen wir es jetzt eher in der Woche. Aber sonst, gehen wir Hand in Hand. Das könnte nicht besser sein. Also Erik macht die Milch und ich mache das Eis.
Ja.
Also das klappt schon richtig gut.
Richtig und cool.
Im Moment, wo die Preise wieder so sind, sagt Erik immer, mach doch bitte mehr Eis.
Ja.
Hm.
Ja. Ja.
Das ist so.
Das ist das Thema, ja. Wie entsteht denn überhaupt euer Eis? Kannst du uns da mal mitnehmen, konkret? Also Erik macht die Milch, du machst das Eis. Das hört sich relativ einfach an, aber so einfach, glaube ich, ist das gar nicht.
Nee, nicht ganz so einfach. Also wie gesagt, die Milch haben wir zum Glück selber. Die Sahne kriegen wir aus der Meierei in Langhorn. Und das meiste, was wir an Früchten brauchen, haben wir das große Glück, dass wir das von Schmörholm kriegen können. Und die anderen Zutaten, da brauchen wir uns natürlich nichts vormachen. Die Vanille und der Kakao wachsen nicht um die Ecke. Die kriegen wir über den Großhandel, das ist einfach so. Aber das gehört einfach auch dazu, wenn man Eis macht, das ist so.
Ja.
Dann ist es bei uns so, dass wir den kompletten Eismix pasteurisieren. Also zum kompletten Eismix gehört, wenn wir jetzt ein Milcheis haben, die Milch, die Sahne, verschiedene Zuckerkomponenten. Also du hast einmal den Kristallzucker, dann hast du aber auch Glucose und Dextrose drinne. Das ist fürs Mundgefühl.
Ach, ich krieg Hunger auf Eis gerade.
Das ist so, damit das Eis zum Beispiel auch ein bisschen weicher ist. Das merkst du so im Gaumen.
Ja.
Dass, nicht, dass du nicht die Zähne zusammenziehst, weil es so kalt ist.
Ja, euer Eis ist sehr cremig, so weich, cremig, lecker.
Genau, und das spielst du so mit den Komponenten zusammen. Und dann hast du natürlich auch dann noch immer, je nachdem, also so hättest du ein reines Milcheis und hast dann aber ja immer noch einen Geschmacksträger dabei. Zum Beispiel Schokoladenbestandteile oder Nuss, zum Beispiel die Haselnuss, da kommt dann ein Haselnussmark dazu.
Mhm.
Oder ein Pistazienmark, ganz unterschiedlich. Und ein Fruchtsorbet machen wir eben ohne Milch und Sahne. Da hast du dann hauptsächlich Wasser und verschiedene Zuckeranteile. Und dann eben ganz, ganz viel Frucht. Das ist auch so der Unterschied bei uns. Wir haben wirklich 35% Fruchtanteil in unserem Eis. Hm. Echte Früchte, die da in echt reinkommen und dann nur klein gehäckselt werden. Und sonst passiert da gar nichts mit.
Okay.
Dann pasteurisieren wir das Ganze. Und vom Pasteur aus geht der ganze Eismix in 10 Liter Schritten in unsere Eismaschine. Von da aus in die Abfüllung. Dann füllen wir eben die kleinen Becher ab. Das wird noch ziemlich händisch gemacht, also mit einem Fußpedal, Druckluft und.
Ja.
Dann ist einer da, der macht die Deckel drauf und zieht das MHD drüber. Dann muss das Ganze einmal in einen Schockfroster bei minus 40 Grad, damit sich sofort die Oberfläche verschließt. Damit bildest du zum Beispiel Kristallbildung vor.
Mhm.
Das ist einmal so, da ist es ungefähr 20 Minuten drinne. Und geht dann bei uns in die TK-Zellen bei minus 18 Grad.
Wie lange kann es dann, wenn das Eis fertig ist, wie lange ist es haltbar?
Ungefähr ein Jahr.
Oh.
Also wenn sich an der Temperatur nichts ändert, könntest du es wahrscheinlich auch noch länger lagern.
Mhm.
Aber tatsächlich im Sommer haben wir ein Eis nicht länger als 14 Tage im Lager.
Ja, das ist auch gut so.
Ja, das ist so. Also es ist so ein durchlaufender Posten.
Ja. Und dieser Weg, den du gerade aufgezeigt hast, zeitlich, wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, ich habe gelesen, ihr macht in der Woche 1000 Liter Eis irgendwie so. Ja. Ist das richtig?
Also im Sommer kommen wir auch manchmal auf 1500.
Mhm.
Aber in der Regel machen wir 200 Liter Eis am Tag.
Also man kann gar nicht pauschal irgendwie sagen, wie lange braucht eine kleine Packung Eis, bis sie fertig ist, von der Rohmilch bis zum
fertigen Produkt. Nee, nicht wirklich. Also das, was immer unterschätzt wird, was eigentlich der Hauptbestandteil ist, so wir bauen ja die Maschinen jeden Tag auseinander und zusammen, um alles zu reinigen. Alle Dichtungen.
Jeden Tag.
Jeden Tag. Alle Dichtungen kommen jeden Tag raus, werden gereinigt, kommen jeden Tag wieder neu zusammen.
Und dann wird gewürfelt, wer das macht von der Familie?
Da ist die Familie meistens nicht dran beteiligt, außer ich und meine Eiscremerei-Mädels. Also inzwischen haben wir tatsächlich auch Mitarbeiter.
Ja, wie viele?
Also wenn man alle wirklich zusammennimmt, auch die Kinder, die sind auch inzwischen alle bei mir angestellt, weil die alle tatsächlich auch mitarbeiten, dann sind wir 12.
Ja.
Mhm.
Mhm.
Mit allem drum und dran, mit Fahrern und ja.
Ein komplettes Familienunternehmen, würde ich sagen.
Absolut, das ja. Ist so.
Was macht denn euer Eis so besonders? Warum sollen die Verbraucher Trollebüller probieren?
Weil es einfach mega gut ist. Also unser Eis ist ganz clean. Ich sagte das ja schon, was wir für Zutaten haben. Und das war es auch mit Zutaten. Also wir haben eine ganz, ganz kleine Zutatenliste. Unser Eis ist komplett glutenfrei zum Beispiel. Das hat uns auch ganz, ganz viel Zulauf gebracht, weil wir eben nichts drin haben, was wir nicht brauchen. Also es sind keine Zusatzstoffe drin. Wir machen alle Grützen selber, die wir für unser Eis verwenden. Das macht es ganz besonders. Und dann würde ich eben auch immer sagen, es ist schön, wenn man weiß, wo es herkommt, wer es macht. Man kann uns besuchen, man sieht es auch. Man
ja.
Sieht die Kühe im Stall. Wir sind direkt gegenüber mit der Eiscremerei. Das ist das ganze Geheimnis.
Ja.
Gute Zutaten.
Also Regionalität ist schon ein hohes Gut bei euch.
Absolut.
Bei dem eigenen Eis, aber auch, du sagtest, 90% sind auch regional, die Wiederkäufer,
ja.
Dass das eine ziemlich regionale Geschichte ist.
Absolut.
Noch.
Ja, wer weiß.
Ja.
Es ist ja, das ist ja schön am Leben. Es ist immer unberechenbar.
Ja,
ne?
Absolut. Welche Sorten laufen denn am besten?
Also letztes Jahr war das mit großem Abstand das neu geschaffene Spaghetti-Eis.
Oh.
Das hat uns letztes Jahr fast umgebracht, weil es ist natürlich, wenn du mit so einem Standard anfängst, dass du alles selber machen willst.
Also ich kaufe heute Spaghetti-Eis.
Wenn ich,
gibt's das irgendwo?
Ja, klar.
In den Automaten noch?
Ja.
Oder ist alles weggekauft? Nee.
Nee, im Moment ist es so, dass du es kriegen kannst. Aber wir hatten tatsächlich, als wir damit angefangen haben, haben wir den Automaten voll gemacht und nächsten Tag oder das dauerte gar nicht bis zum nächsten Tag. Das war eigentlich schon immer abends, dass wir Anrufe kriegten. Ist schon wieder kein Spaghetti-Eis da. Wieso ist das Spaghetti-Eis leer? Also haben immer so Hamsterkäufe stattgefunden. Du machtest den Automaten voll, gleich Spaghetti raus.
Das ist der Hammer.
Und im Prinzip waren wir nächsten Tag einfach nur rum mit Kisten mit Spaghetti-Eis, um immer nur Spaghetti-Eis nachzufüllen. Und ich sagte das ja, wir machen die Grütze auch selber, weil wir auch da nur ganz wenig Bestandteile drin haben. Und wir waren im letzten Jahr wirklich nur am Grütze kochen. Wo meine Mädels schon gesagt haben, also kannst du auch mal ein Eis ohne Grütze erfinden, weil wir hatten ja direkt danach Omas Case Kuchen.
Ja.
Auch Grütze. Also waren die nicht ganz so froh mit mir. Und jetzt haben wir aber habe ich gerade auf der Messe so ein richtig cooles Gerät gekauft. Das ist ähnlich wie ein Thermomix, nur in riesig. Also da können wir 75 Liter Grütze auf Mal kochen. Und da erhoffen wir uns jetzt für dieses Jahr so eine richtige Arbeitserleichterung.
Ja. Und du sprichst immer von deinen Mädels. Das sind auch ehemalige Freundinnen, die dann jetzt mitarbeiten. Oder das ist so ein eingeschweißter Kreis, dass du die schon deine Mädels nennst.
Absolut. Also wir sind ein richtig cooles Team.
Ja.
Mhm.
Und dann macht das Arbeiten auch Spaß, auch wenn es mal stressig wird.
Das ist einfach so. Das ist aber bei uns schon immer so gewesen. Also das prägt ja auch Landwirtschaft. Also arbeiten musst du. Du musst die ganze Woche arbeiten, auch samstags und sonntags wollen die Kühe was zu essen haben. Gemolken werden müssen sie auch. Und wenn ich schon arbeiten muss, dann will ich es doch nett dabei haben.
Ja.
Und das zieht sich, glaube ich, bei uns so durch. Also arbeiten tun wir gerne, aber dann auch mit Spaß.
Ja. Das ist wichtig im Leben. Das ist so. Gibt es denn auch experimentelle Sorten, die ihr ausprobiert habt, wo ihr sagt, das haben wir dann wieder hinangestellt oder abgeschafft?
Wir haben, tatsächlich habe ich zwei Eise, die ich wirklich, ich hasse sie, die mich verfolgen. Also ganz am Anfang hatten wir so die ganz fixe Idee, wir wollten ein Heueis machen. Wo die Idee herkam, kann ich gar nicht sagen. Doch, kann ich wohl sagen. Meine Schwester hat mal ein Heueis gegessen.
Heueis.
Wusste aber nicht mehr wo. Hat nur gesagt, dass es großartig war. Und das sollten wir doch bitte mal machen. Und dann haben wir gedacht, das passt ja super zur Landwirtschaft. Natürlich machen wir ein Heueis. Ja, wir haben alles probiert. Wir haben Heu in Milch aufgekocht. Wir haben Heu als Tee gekocht. Wir haben alles Mögliche probiert. Aber es schmeckt eben immer nach Gras. Das schmeckt einfach scheiße.
Ja.
Und ich habe mich inzwischen damit abgefunden. Ich habe noch 6000 Aufkleber Heueis liegen, die noch nicht verwertet wurden. Aber Erik kommt alle paar Monate immer mal auf die Idee, du, wollen wir noch mal ans Heueis? Nein, das wollen wir nicht.
Ja.
Aber bei ihm spuckt es noch so ein bisschen. Und mein anderes Eis ist ein Erdbeer-Rhabarber-Eis.
Hört sich ja gut an.
Ich habe das Rezept. Der Geschmack ist mega, aber es ist zu hart. Es ist einfach steinhart. Und ich habe jetzt schon so viel mit den Komponenten rumgespielt, aber es ist immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber da der Geschmack schon da ist, glaube ich, irgendwann wird es das geben. Aber das ist immer so meine Winterzeit, wo man Zeit hat auszuprobieren. Das hast du nicht im Sommer. Ja. Im Sommer muss das flutschen.
Genau.
Und deswegen der nächste Winter kommt bestimmt.
Ja.
Und dann beschäftigen wir uns wieder mit dem Erdbeer-Rhabarber-Eis.
Ja. Wie viele Sorten kann ich denn heute bei euch probieren und essen?
Also insgesamt, wenn du dich durchs ganze Jahr futterst, sind wir bestimmt bei 30 Sorten.
Mhm.
Aber wir sehen immer zu, dass wir 12 bis 14 aktuell nur haben. Also wir wechseln saisonal. Jetzt im März ist wieder ganz neu, dann kommt natürlich wieder das Eierlikör-Eis. Wir kriegen jetzt ganz neu, da haben wir auch lange dran rumprobiert, ein Joghurt-Zitronen-Eis.
Mhm.
Das finde ich ist mega, das kommt ab April raus, wenn die Sonne noch weiter hochkommt, weil im Sommer laufen die Joghurtsorten einfach richtig gut. Dann machen wir jetzt auch noch ein Himbeersorbet. Das kommt noch.
Das hört sich alles so gut an.
Ja,
also ich bin ja, bei Eis bin ich auch großer Fan von, ist natürlich eine andere Richtung, auch salzig, also Lakritz-Eis finde ich auch ganz geil. Also Soft-Eis mit Lakritz-Streuseln, so ein bisschen dänische Richtung. Weiß nicht, ob ihr sowas habt mit Lakritz, ob sowas mal angedacht ist.
Wir haben ein Lakritz-Eis. Ja. Das ist, Lakritz-Eis ist wieder so eine Geschichte für sich.
Ja.
Das haben wir eigentlich nur gemacht, wir hatten Tag des offenen Hofes bei uns und es durfte gewählt werden, es durfte jeder einen Zettel in so einen Pott schmeißen und wir haben gesagt, die Sorte, die am meisten gewählt ist, machen wir die nächsten 3 Monate. Und dann war gleich auf das Mango-Eis und das Lakritz-Eis. Da habe ich gedacht, oh Schande. Mango-Eis gar kein Problem, haben wir dann gleich gemacht. 3 Monate und habe ich gesagt, Lakritz-Eis schieben wir in den Herbst. Naja, dann, ich hatte vorher noch nie Lakritz-Eis gegessen. Also ich hatte auch gar keine Idee, wie es schmecken soll. Und dann hatte ich auch keine Idee, wie ich es machen soll. Dann habe ich von unserem Eismaschinenhersteller angerufen, hast du schon mal ein Lakritz-Eis gemacht? Die kommen aber aus Süddeutschland. Die haben dann gleich gesagt, Igitt, damit sowas brauchst du uns gar nicht kommen. Das esst ihr nur da oben im Norden.
Crazy.
Ja gut, dann hatte ich aber so eine grobe Idee, wie man es machen kann. Hab dann mal eine Charge gemacht. Also ich fange immer, wenn ich sowas Experimentelles mache, mit so einer, ich habe so eine kleine Küchenmaschine. Damit mache ich immer erst 1 Liter. Wenn das dann gut ist, gehe ich auf 2,5 Liter in unserer großen Eismaschine. Und wenn das dann läuft, dann gehen wir auf die 100 Liter.
Mhm.
Und dann habe ich mir über Insta tatsächlich 10 Lakritz-Eisliebhaber gesucht. Konnte dann zwischen 200 wählen. Da hatte ich dann gar nicht mit gerechnet.
Ja.
Und die sagten dann, nee, ist großartig. Also es war mein erstes Eis, das beim ersten Versuch hingehauen hat. Naja, dann haben wir das 3 Monate gemacht. Dann habe ich angekündigt, so, das war's jetzt. Und dann haben auch wieder so Hamsterkäufe stattgefunden. Und die Leute haben, also wir haben Post bekommen, über E-Mail, über Insta, dass das gar nicht geht. Also dass dieses Lakritz-Eis unbedingt wiederkommen muss. Na, und ist jetzt fester Bestandteil. Ja. Also im Sommer nehmen wir es mal meistens eine Zeit lang raus, weil es ist eben mehr so ein bisschen schwereres Eis. Ja. Aber das ist jetzt fest im Sortiment, weil das wirklich sehr, sehr gut läuft. Und ist mehr ein softes Lakritz-Eis. Also es ist nicht ganz so salmiakig, wie man sich das vorstellt.
Ja, okay. Ja, ich könnte, glaube ich, noch Stunden über Sorten und Eis und was man alles machen kann sprechen.
Das ist kein Problem, das kann ich auch.
Ich bin auch Zimt-Fan. Zimt finde ich auch immer ganz geil bei Eis.
Gab es zu Weihnachten?
Zimt-Eis.
Oh. Gab es zu Weihnachten, war dieses Jahr auch ganz neu, ist auch richtig gut gelaufen. Ja. Also wir haben es immer so, dass wir im Oktober in die Wintersorten starten, eben auch so ein bisschen weihnachtlich. Das war jetzt dieses Jahr bei uns zum Beispiel gebrannte Mandel, Mozartkugel, Vanillekipferl.
Also wir haben einen Fehler gemacht bei dem Podcast, wir hätten zu dir kommen müssen.
Ja, das wäre einfacher gewesen.
Ja, wirklich, dann könnten wir nebenbei schön Eis schlemmen hier. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Ja, also sehr, sehr spannend. Ich ziehe meinen absoluten Hut davor, dass du diese Idee umgesetzt hast. Also wirklich super spannend. Und das eine ist natürlich auch die Idee zu haben, das Produkt, dass das passt und dann auf den Markt zu bringen und zu verkaufen. Also irgendwo auch den Vertrieb zu machen, den Markt zu erobern, sage ich mal. Du kommst aus der Betriebswirtschaft, hast da auch sicherlich ein Faible für. Wie seid ihr dann das Thema angegangen auf Gastronomie, Einzelhandel? Idee Eisautomaten kannst du vielleicht nochmal erzählen, wo die herkam. Sehr smart finde ich, dass man dauerhaft da Eis kaufen kann. Und brauchst kein Personal vorhalten.
Genau, also die Idee Eisautomat ist eigentlich aus Süddeutschland geboren. Also da gibt es sowas ganz häufig.
Mhm.
Und da kam schon die Anfangsidee, dann haben wir ja mit einem angefangen und dann habe ich gedacht, naja, gucken wir mal, wie es läuft. Und hatte echt so ein bisschen Angst, weil die auch richtig teuer sind. Mhm. Und habe jetzt gedacht, jetzt haben wir da so ein Ding ins Stehen und wenn das jetzt nicht läuft, na Halleluja.
Also ein Kleinwagen oder worüber spricht man da bei so einem Eisautomaten?
Mhm.
Ja, kleines Auto.
Ja, bei TK spricht man da über ein kleines Auto.
Ja.
Mhm. Aber wir kriegten den im April, glaube ich. Und dann habe ich im Juni noch 2 mehr bestellt. Weil das so gut angenommen worden ist. Und inzwischen haben wir 7 Stück. Ja.
Ja.
Also da können wir uns wirklich nicht beschweren.
Genau, wo sind die überall?
Wo sind die überall? Der allererste stand auf dem Greentech-Gelände in Engesande und da steht er immer noch.
Beim Paddleplatz.
Genau.
Da bin ich schon oft dran vorbeigelaufen.
Mhm. Dann steht einer bei uns zu Hause.
Mhm.
Dann steht einer in Ladelund auf dem Bürgerplatz. Dann steht einer in Dagebüll am Deich. Einer steht in Risum-Lindholm an der Grundschule bei der Friesenhalle auf dem Parkplatz. Dann steht einer in Langhorn beim Ärztezentrum. Und dann steht noch, der neueste steht in Breglum beim Christian-Jensen-Kolleg.
Okay. Und dann die, wie kann man sich das vorstellen? Der gibt euch dann mit einer App einen Hinweis, Eis ist leer, füllt mal bitte nach.
Genau.
Das hast du dann? Das überwachst du?
Ich habe eine App und da kann ich eben, einmal habe ich da die Temperaturüberwachung drüber, ich habe den Füllstand, ich habe Wechselgeld, ich kann eigentlich alles über die App sehen.
Cool, sehr smart.
Und danach drucke ich auch aus, was wir nachliefern müssen. Also das ist punktgenau mal. Ist natürlich so, wenn du packst und losfährst, dann sind inzwischen schon mal 2, 3 Becher wieder weg. Aber das ist dann nicht so tragisch. Du hast eigentlich ziemlich genau das mit, was du dann auch brauchst für den Automaten.
Und das auch, sagtest du, glaube ich, am Anfang, euer größter Umsatzträger, die Eisautomaten?
Der größte, ja, ist ein Hauptpart, aber die Hofläden.
Ach nee, das sagtest du, ne? Hofläden, glaube ich.
Ja. Sind eigentlich noch mehr. Also wir haben am Anfang, du fragtest ja auch nach dem Vertriebsweg. Ganz am Anfang haben wir zwei befreundete Hofläden von uns gefragt, wie sieht's denn aus, wenn wir ein paar Truhen besorgen? Würdet ihr so eine Truhe von uns hinstellen und unser Eis verkaufen? Ja, das machen wir.
Können wir mucken.
Ja, sagen die, aber im Winter läuft das nicht, dann machen wir aus. Na gut, okay. Und wenn ich ganz ehrlich bin, waren das fast die einzigen, die wir angesprochen haben, weil danach, ich hatte mir Vertrieb, wenn ich ehrlich bin, viel schwerer vorgestellt. Es lief für uns wirklich von allein.
Die Nachfrage war dann da, hammergut.
Also es war wirklich so, ich sagte ja, meine Anfangsidee war eigentlich der Einzelhandel, aber für den Einzelhandel hatten wir am Anfang gar keine Zeit, weil die Hofläden die Idee nachher so cool fanden. Es ist natürlich auch was anderes, wenn du einen Hofladen hast und das Konzept Hof im Hintergrund hast, aber ein Industrieeis verkaufen musst, wenn du gerne Eis verkaufen möchtest. Wenn du dann sagen kannst, Mensch, ich könnte euch auch ein Eis vom Hof anbieten, das zwar nicht wir machen, aber das auch vom landwirtschaftlichen Betrieb kommt. Das matcht
da 100% rein.
Das passt dann super gut zusammen. Ja. Und da haben wir einfach ganz viele Anfragen gehabt und dann ist so eins zum anderen gekommen. Dann hat mal ein Gastronom das probiert und klingelte dann durch, wie sieht's aus? Macht ihr das auch für die Gastronomie? Ich sag, das ist gar kein Problem. Ich sag, große Schale, zack. Ja.
Ja.
Und so kam eins zum anderen. Also ich hatte mir Vertrieb ganz anders vorgestellt. Ich hatte mir das wirklich viel, viel schwerer vorgestellt, weil ich dachte auch, Nordfriesen sind auch schwerer zu überzeugen. Das habe ich auch gedacht mit den Automaten, ob das wohl läuft.
Ist ja eigentlich auch so.
Ja, aber das traf auf das Eis so gar nicht zu. Ich sage mir auch, das war vielleicht auch ein Grund für die Unternehmerin des Jahres. Man macht ja auch am Anfang so einen Businessplan, wenn man was neu startet. Und ich hatte tatsächlich im ersten Jahr die Zahlen, die ich mal fürs fünfte geplant hatte. Also da ist auch mein Steuerberater aus den Latschen gekippt.
Ja.
Er dachte auch so, Eis.
Also, ja, was ist da passiert?
Mhm. Meinst du? Ja.
Ja. Hast du einfach mit dem Produkt was getroffen, was irgendwie gefühlt jeder haben wollte und es gab es noch nicht und du hast es irgendwie erschaffen und das ist einfach nur, kann man dich nur zu oder euch beglückwünschen, dass ihr das umgesetzt habt und
wir können uns eigentlich nur bei unseren treuen Kunden bedanken, dass das so cool angenommen wird. Also ich sag ja, wir sind selber jeden Tag eigentlich positiv überrascht, wie toll das Eis angekommen ist.
Ja.
Also das macht einfach Riesenspaß. Auch gerade dieses, wir kriegen auch ab und zu mal eine Mail. Oh, mega, wie geil ist das denn?
Ja.
Und weiter so, also das macht einfach Spaß.
Davon lebt man natürlich.
Ja,
klar.
Das ist so.
Gab es dann in der Zeit aber auch Zweifel? Also das hörte sich natürlich alles sehr erfolgreich und sehr positiv an. Aber wenn man so einen Prozess oder so eine Idee versucht umzusetzen, dann gibt es sicherlich auch Zweifel, wo man gedacht hat, sind wir hier noch auf dem richtigen Weg oder gab es die nie?
Doch, ganz viel. Also man hat zwischendurch ja auch immer mal so Tiefpunkte, wo man dann denkt, was ist denn jetzt? Also ganz schlimm war, ich sagte, man kann nur zweimal im Jahr Becher und Deckel bestellen. Und wenn man was bedrucken lässt, hat man ja auch immer so eine gewisse Mindestabnahme.
Ja.
Naja, und bevor unser Gebäude fertig war, kamen auf einmal 16 Paletten Eisbecher und Deckel. Da war die Stimmung zu Hause auch nicht gerade so taufrisch.
Mhm.
Da war dann schon schnell mal ein bisschen, was habe ich mir denn dabei gedacht? Und ich habe wirklich gedacht, naja, diese
Becher und Deckel halten dann die nächsten 5 Jahre. Nee, die waren ziemlich schnell weg. Ich musste dann nachbestellen.
Ja.
Aber auch im Nachhinein total gut. Aber man nimmt natürlich auch am Anfang viel Geld in die Hand. Also so ein Gebäude, das ist alles nicht umsonst. Das macht Angst. Da braucht man sich nichts vormachen. Das macht schon Angst, so eine neue Idee dann auch wirklich durchzuziehen und dann zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich, wenn das
ja
floppt. Und auch, als wir dann direkt angefangen sind, ich sagte ja, die Idee entstand 18, als der Milchpreis nicht gut war. 23, als wir dann anfingen, da hatten wir einen Milchpreis von fast 60 Cent. Da bist du dann doch kurz am Überlegen, ob das jetzt so die prima Idee war. Das ist dann auch wieder sowas, wo man dann doch wirklich wieder ins Zweifeln kommt.
Ja.
Wo man jetzt wieder sagen kann, ach nee, großartig. Wie gut, dass wir das Standbein haben.
Ja, weil diese Abhängigkeit einfach da ist. Man liefert zum Marktpreis und ist dem ausgesetzt. Ne?
Das ist einfach so. Und jetzt ist man einfach in der Position zu sagen, wir haben hier ein tolles Produkt. Wir haben tolle Zutaten und das muss einfach den und den Preis haben, damit es für uns auch angehen kann.
Ja.
Damit es auch für uns passt.
Bist du, wenn du über euren Hof gehst und siehst die Eiscremerei, gibt es irgendwie etwas, wo du besonders stolz drauf bist?
Besonders stolz? Also ich bin eigentlich auf das ganze Ding hammerstolz. Das ist so wie das fünfte Kind. Das ist einfach... ja, das ist wirklich wie ein fünftes Kind, wie das eigene Baby, das man so groß zieht von der Idee her, vom Ganzen, wie es aussieht. Es steckt ja überall das Herzblut drinne. Also, ja, man ist total stolz auf das Ganze, wie das jetzt so dasteht und ja. Kann nicht anders sagen. Also es ist das Gesamtpaket, mit dem ich total glücklich und zufrieden bin. Und es ist eben nicht nur, dass es so gut läuft, es ist eben auch einfach so, dass Eis macht einfach Spaß.
Ja, man macht ja immer Menschen glücklich. Also,
ja, das auf.
Und wenn das Eis weg ist, dann kannst du es auch nicht mehr zurückgeben. Meistens hofft man natürlich, dass es geschmeckt hat. Und die meisten Fälle wird das genauso sein. Und ja, man macht Menschen glücklich mit Eis, das ist so.
Ja.
Und dann macht es sicherlich auch Spaß, das herzustellen, sich damit auseinanderzusetzen. Und
ja, es ist einfach ein cooles Produkt.
Ja.
Das ist so.
Und dann, du hast gesagt, fünftes Baby, 4 hast du großgezogen. Die sind alle mit im Betrieb, arbeiten alle mit. Ist euch das sehr wichtig, dass die alle mitarbeiten? Oder kam das einfach auch, dass die so das Gefühl hatten, oh, da müssen wir mitmachen. Ich will da gerne mitreden können, sonst bin ich da so außen vor, weil die auch selber die Idee und alles so cool fanden, wollten die gerne dabei sein.
Also es ist einfach so, das ist eigentlich auch das Schöne an der Landwirtschaft. Es betrifft ja immer alle. Also ob es nun die Gespräche am Tisch sind, das ganze Leben lebt ja mit der Landwirtschaft. Egal, ob es jetzt ist, dass wir am Silo fahren sind und die Silofahrer mit am Tisch sind. Du bist ja als Familie automatisch so in den Geschehnissen drin. Das ist anders, als wenn dein Vater Zahnarzt ist.
Ja.
Da hörst du vielleicht auch mal eine interessante Geschichte, aber klar, du bist nicht so.
Du bist viel mehr involviert.
Genau, weil auch die Geräte fahren über den Hof. Was auch immer. Du bist einfach so bei allem mit dabei. Und bei der Eiscremerei war es einfach so, dass sie von Anfang an ja auch die Idee miterlebt haben. So jeder Entwurf, egal ob es nur der Becher, der Name oder was auch immer war, wurde ja immer am Tisch diskutiert, angeguckt. Was hältst du davon? Hat noch einer eine Idee? Das ist für die natürlich auch cool. Und dass sie jetzt alle mit dabei sind, hat einfach praktische Gründe. Also Kinder brauchen irgendwie immer Geld. Teenager sowieso.
Ja.
Dadurch habe ich sie auch angestellt.
Wie alt sind die?
14, 16, 18 und 21.
Cooler Mix. Ja.
Und fast ein sauberer Zweijahresschnitt, jawohl.
Ja, Mein Respekt.
Ja, danke.
Und ja, die machen das dann nebenbei teils oder die Älteste ist die mit
Die Älteste voll drin, oder? Hat ein Jahr bei uns tatsächlich überbrückt, ist aber im Moment in der Lehre. Aber war auch ein Jahr voll bei uns mit drin. Und das war ein richtig cooles Jahr. Also für mich war das ein Mega-Jahr, auch was Entlastung angeht, das kann ich nicht anders sagen. Ich vermisse sie sehr. Aber es heißt ja nicht, dass vielleicht nochmal der ein oder andere zurückkommt, ne?
Genau.
Und die anderen machen es neben der Schule.
Ja.
Also da machen die verschiedensten Aufgaben. Aber es ist eben immer toll, wir haben beide was davon. Und so sind eben auch immer alle, egal ob es nur das Automatenbefüllen ist oder was etikettieren, ist einfach klasse. Man stellt so ein paar Aufgaben in die Familiengruppe, wer kann, wer möchte. Und das läuft eigentlich richtig gut.
Ja, das ist cool. Also wenn da alle an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass am Ende tolles Eis entsteht, ist das doch eine sehr runde Sache. Also es gibt eine sechste Generation. Also es besteht ja schon die Möglichkeit, dass es Trolle Büller lange geben wird. Wenn du vielleicht in die Zukunft blickst, wenn du aktuell so ein bisschen die Situation wahrnimmst, wo siehst du die Eiskrämerei in 5 Jahren? Habt ihr vielleicht eigene Eisläden, Eiskrämereien, doch mit Personal, die das nochmal erlebbarer machen? Habt ihr neue Ideen, worüber ihr spekuliert, die noch darüber hinausgehen, Eisautomaten weiter auf den Markt zu bringen?
Tatsächlich, also so weit in die Zukunft, ich meine, 5 Jahre sind eigentlich nicht viel, aber dadurch, dass es uns erst 3 Jahre gibt, ist das noch schwer zu sagen. Also im Moment bin ich jetzt gerade dabei, eigentlich so ein bisschen Prozesse zu optimieren. So wie mit dem Cremekocher beispielsweise, dass man einfach Arbeitsabläufe erleichtert und auch schneller machen kann. Und wenn wir dann soweit sind, dann ist einfach auch ganz viel möglich. So seit letztem Jahr haben wir auch einen Verkaufswagen, hatten wir vorher auch nicht. Es ist einfach so ein, ja, das ist so das Schöne. Es ist alles offen. Also ich kann mir noch 1000 Dinge vorstellen. Was ist davon nun letztendlich wert?
Wird man sehen.
Ja, da bin ich auch völlig tiefenentspannt.
Ja.
Also wie gesagt, es sind auch 4 Töchter da, die auch immer coole Ideen haben. Da ist glaube ich, noch viel Potenzial drin.
Ja.
Und das hängt dann nachher auch davon ab, wer wo drauf vielleicht Lust hat.
Ja.
Der Grundstein ist da.
Absolut, absolut.
Ja.
Ja, ja, sehr, sehr interessant, eure Geschichte und ja, wie erfolgreich ihr das seid jetzt. Was sind das jetzt, 3 Jahre?
Ja, wir hatten gerade Jubiläum.
Ja.
Diese.
Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge. Aber bevor wir ja hier die Folge abschließen, würde ich ganz gerne noch die Abschlussfrage stellen. Wenn heute ein junger Landwirt oder eine junge Landwirtin zuhört und überlegt, auch neue Wege zu gehen, wie du es getan hast, was würdest du ihm oder ihr aus deiner Erfahrung heraus raten?
Ich kann es nur für mich selber sagen. Also wenn du eine Idee hast, für die du brennst. Und junge Leute haben Gott sei Dank immer ganz viele, ganz tolle Ideen. Dann würde ich demjenigen immer raten, bleib dabei, verfolg das. Manchmal bleibt auch, sag ich mal, das eine Zeit lang brach liegen. Aber wenn das wirklich in dir brennt, dann kommt das auch wieder und dann setzt sich auch das durch, wofür du eine Leidenschaft hast. Das ist eigentlich das, was ich demjenigen immer mitgeben würde. Bleib am Ball.
Cool. Ja, das ist ein toller Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du uns so offen Einblicke gewährt hast in eure Geschichte. Der Trollebüller Eiskrämerei fand ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und ich habe jetzt, die Sonne scheint, obwohl es kalt ist, aber ich habe richtig Lust, jetzt ein Eis von euch zu essen. Und das kann man ja 24/7. Also wirklich eine ganz tolle Idee, ganz tolle Geschichte. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg damit und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich sage auch vielen Dank, war schön bei euch und demnächst treffen wir uns dann bei uns zum Eis.
Genau, das würde ich auch sagen. Bis dahin. Ciao, ciao.